Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von The State of Process Automation. Mein Name ist Christoph Bacher und es freut mich, dass du heute wieder mit dabei bist. Mein heutiger Gast ist der Geschäftsführer der Green Technology GmbH und das heutige Thema, was CIOs von deren Geschäftsführern benötigen, um die IT fit zu machen und was Geschäftsführer von CIOs heutzutage erwarten. Hallo und herzlich willkommen, Stefan Zierlinger.
Ja, hallo Christoph. Schönen guten Morgen. Freut mich, da dabei sein zu können.
Stefan, ich sage herzlichen Dank, dass du dir an so einem heißen Tag Zeit nimmst, dass wir da in den nächsten paar Minuten mal die unterschiedlichen Perspektiven beleuchten. Bevor wir da aber gleich in diese Thematik einsteigen, gib uns gerne nochmal einen Überblick. Wer bist du genau und mit welchen Themen beschäftigst du dich tagtäglich?
Ja, mache ich sehr gerne. Du hast es schon erwähnt. Ja, mein Name ist Stefan Zierlinger. Ich bin Geschäftsführer der Green Technology GmbH. Wir sind eine 100% Tochter der Burgenland Energie AG. Ich beschäftige mich, und das ist letztendlich Auftrag der Gesellschaft, mit zwei Bereichen, zwei Geschäftsbereichen. Das eine ist das Thema Digitalisierung, sehr stark fokussiert, und das ist unsere Strategie auf dem Endkundenmarkt. Das heißt, wir entwickeln digitale Lösungen für Endkunden, B2B, B2C oder Gemeinden. Und ein zweiter Geschäftsbereich innerhalb der Gesellschaft ist das Thema Breitbandausbau im Burgenland. Da gibt es die Strategie des Landes, ja, dass man auch sogenannte weiße und graue Flecken im Burgenland schließt, also Gebiete, die stark unterversorgt sind. Da kümmern wir uns auch quasi um die Infrastruktur, um auch den Weg letztendlich für Digitalisierung im gesamten Bundesland auszurollen.
Und ich möchte ja heute speziell mit dir mal diese unterschiedlichsten Blickwinkel einnehmen. Das heißt, du hast ja den Wandel gemacht, du warst vorher CIO und bist jetzt Geschäftsführer. Und genau diese unterschiedlichen Perspektiven möchte ich heute mit dir mal einnehmen, herausarbeiten. Was ist da eben unterschiedlich? Was sind da die Erwartungen heutzutage an einen CIO vom Geschäftsführer? Welche Erwartungen hat auch der CIO? Deswegen wäre es mal extrem spannend. Du hast eben genau diesen Wandel gemacht oder diese Veränderung durchgeführt vom CIO zum Geschäftsführer. Gib uns da vielleicht nochmal einen Überblick, wie ist es überhaupt dazu gekommen und warum hast du genau diesen Schritt eben gemacht und was findest du aktuell so spannend daran?
Da muss ich ein bisschen ausholen. Also ich bin seit über 20 Jahren mittlerweile in der Energiewirtschaft tätig, war 15 Jahre lang beim Verbund, am Anfang im Vertrieb, schon für IT zuständig, eher IT-Anforderungsmanagement, und bin dann 2017 als eben CIO vom Verbund, also als IT- und Telekom-Leiter, in die Verbund Services GmbH gewechselt. Vielleicht nur, dass man eine Vorstellung hat. Große Abteilung mit großer Tradition, zuletzt 120, 130 Mitarbeiter, 10 Standorte in Österreich verteilt, aber auch in Deutschland. Also überall dort, wo der Verbund Kraftwerke hat, sind 129 vorwiegend Wasserkraftwerke in Österreich und Deutschland. Und da saßen auch meine Mitarbeiter. Die waren zuständig für Betriebsfunk, Videotechnik, die ganzen Telefonanlagen in den Kraftwerken. Das war der Telekom-Bereich, aber auch, dass die Kraftwerke verbunden sind mit Glasfaser. Im IT-Bereich war es der klassische IT-Dienstleister, also für den Konzern, für alle Tochtergesellschaften. Heißt großes Team, sehr dezentralisiert und verstreut und ja, hat viel Spaß gemacht, war eine große Aufgabe. Habe aber dann eben vor einem Jahr das Angebot bekommen, letztendlich sehr konträr, eine Gesellschaft ja, aufzubauen. Ich sage immer ganz gern, wir sind sowas wie ein Startup im geschützten Konzernbereich in der Burgenland Energie AG. Das heißt, mit Mai 2021 habe ich die Aufgabe übernommen, gestartet mit 0 Mitarbeitern, also quasi 120 auf 0. Und ja, die Herausforderung war mal, ein Team aufzubauen. Und letztendlich unsere Aufgabe ist, aus der Burgenland Energie AG, also oder aus dem ganzen Konzern, letztendlich aus dem klassischen Energieversorgungsunternehmen ein Green Tech Unternehmen zu formen. Ja, was hat mich bewegt? Also letztendlich die Herausforderung, die Strategie, ja, aber ein bisschen schwingt auch mit ein persönliches Ziel. Es geht nämlich wirklich darum, das Burgenland klimaneutral zu machen und zwar nicht erst 2040, 2050, sondern schon 2030, also speziell in 8 Jahren. Mhm. Und was das Persönliche betrifft, ich bin Vater dreier Kinder. Letztendlich, und das ist gerade im letzten Jahr, glaube ich, eh noch einmal in aller Munde und in allen Nachrichten. Jetzt haben wir wieder einen heißen Sommer. Wir haben aktuell auch die ganzen Klimakrisen sozusagen in Österreich oder spüren die wieder verstärkt. Das heißt, letztendlich möchte ich auch meinen Kindern letztendlich eine intakte Umwelt hinterlassen. Und letztendlich ist meine Aufgabe, digitale Services zu entwickeln, um auch die Bevölkerung, die Kommunen zu unterstützen dabei, CO2 einzusparen und klimaneutral zu sein und letztendlich die, wie man so sagt, die Erderwärmung, sage ich einmal, um ein Stück weit aufzuhalten. Das ist mein der persönliche Antrieb.
Ein sehr, sehr spannender persönlicher Antrieb natürlich. Ich habe auch letztens mit Rainer Kacher drüber gesprochen. Vielleicht kennst du ihn. Der ist ja Global IT Director Sustainability bei Siemens. Wir haben auch da drüber gesprochen, wie die IT dazu beitragen kann, die Nachhaltigkeitsziele im Unternehmen besser zu erreichen. Aber wir bleiben jetzt mal bei unserem Thema. Und zwar wäre jetzt mal spannend, wenn wir da so ein paar Monate eigentlich nur zurückgehen und uns hineinversetzen in deine Rolle als CIO. Was war aus deiner Sicht im Prinzip notwendig, was du als CIO auch vom Geschäftsführer einfordern musstest, um die IT generell erfolgreich machen zu können?
Ja, also zum Ersten ist einmal ein Stück weit das Vertrauen ins Expertentum der IT. Die IT hat sich ja stark gewandelt in den letzten Jahren. Also war es vielleicht vor ein paar Jahren noch der klassische interne Dienstleister in einem Konzern für die Schwestergesellschaften, wo man letztendlich die IT-Anforderungen am Tisch bekommt und die dann schnellstmöglich umzusetzen hat. Hat sich zum Glück, muss man sagen, das ein bisschen gewandelt. Auch die IT-Experten sind letztendlich Teil der gesamten Wertschöpfungskette eines Unternehmens. Sie sind eingebettet, es wird nicht mehr nach dem klassischen Wasserfallmodell gearbeitet, sprich, ich erstelle ein Pflichtenheft, ein Anforderungsheft und das wird dann abgearbeitet und erfüllt und irgendwann abgegeben und abgenommen. Man arbeitet heute auch in der IT viel flexibler, Stichwort Agilität. Ja. Das heißt, man ist Teil eines großen Teams. In einem Team sitzen die Product Owner, quasi die Zuständigen, die für ein Produkt möglicherweise für einen Endkundenmarkt verantwortlich sind. Es sitzen dort die Entwickler drin, es sitzen da Mitarbeiter der Fachabteilung. Also ja, das ist einmal die Organisation, die sich geändert hat. Und da erwartet jetzt der Geschäftsführer, dass die IT ihre Expertise reinbringt. Ja? Also was ist möglich, was ist einfach möglich, was ist vielleicht schneller möglich. Und letztendlich soll die IT nicht nur mehr der Erfüllungsgehilfe sein, sondern durchaus auch hinterfragen, was ist der Zweck überhaupt einer Lösung? Ja, wo wollen wir hin? Wie soll das für den Kunden ausschauen? Was soll der Kunde für einen Mehrwert haben? Und sich da aktiv einbringen und auch seine Meinung kundtun und durchaus auch mal sagen, seine Meinung sagen und sagen, steht man dahinter oder brennt man für ein Thema, ist man voll dabei? Und meine Erfahrung, die ich gemacht habe, die IT-Mitarbeiter sind durchaus wieder ein bisschen, soll man sagen, indem sie involvierter sind, sind sie vielleicht motivierter, ja, sie brennen für ein Thema, sie sind Teil des Ganzen, sie sehen sich auch als Teil des Ganzen und nicht vielleicht, wenn man das früher so ein bisschen den Eindruck hatte, na, das sind so ein bisschen die Nerds, die im stillen Kämmerchen arbeiten, die ihre Arbeit machen und dann abliefern sollen. Also ich finde, da hat es einen großen Wandel gegeben und ich als Geschäftsführer erwarte das auch vom CIO, dass er letztendlich diesen Kulturwandel mitträgt und dass er dieses Mindset an die Mitarbeiter weitergibt.
Und du hast jetzt gerade eben diesen Wandel beschrieben, sei es jetzt vom internen Serviceleister oder auch einfach zuständig für die interne Infrastruktur hinzu. Die IT trägt wirklich dazu bei, dass ein Unternehmen noch erfolgreicher wird. Jetzt wäre da nochmal spannend, was war denn bei diesem Wandel so die größte Herausforderung, auch aus deiner Sicht als CIO?
Ja, als CIO erstens einmal das auch einzufordern, ja, dass man sagt eben, liebe Leute, die IT-Mitarbeiter, die haben auch was drauf, die haben eine Ahnung, das sind eben nicht die Nerds, ja, und die sind durchaus interessiert, ein Produkt weiterzuentwickeln oder Lösungen für Endkunden weiterzuentwickeln. Letztendlich auch quasi aus dieser, wie ich es vorher ein bisschen humoristisch formuliert habe, aus der dunklen Kammer rauszutreten, ja, sich hinzustellen, letztendlich sein Team in den Vordergrund zu bringen, die Leistung in den Vordergrund zu bringen und zu sagen, dass eben das Team nicht nur umsetzt, sondern auch durchaus bei der Planung und auch bei der Entwicklung von Produkten dabei sein kann.
Und wenn wir jetzt nochmal uns quasi da in einen CEO reinversetzen, was man oft erlebt, weil dieser Wandel eben eigentlich in den letzten Monaten, in den letzten Jahren stattgefunden hat. Davor, man war immer komplett fokussiert nur auf die IT-Welt und jetzt geht es eigentlich in die Richtung wirtschaftliches Denken. Was waren dabei eben so die größten Herausforderungen oder auch die größte Umstellung für dich, dass du sagst, okay, davor hat man so in seinen IT-Kosmos gedacht und jetzt muss man aber wirklich darüber nachdenken, wie kann die IT eben dazu beitragen, mit passenden Dienstleistungen, mit neuen Produkten, mit innovativen Ideen zum Unternehmenserfolg beizutragen?
Das ist vielleicht der Wandel im Mindset, den man durchaus hat. Ja. Natürlich, es ist halt natürlich auch so, dass der CIO auch verantwortlich ist für Themen wie Wirtschaftlichkeit und, sage ich mal, Time to Market. Ja, das ist ja nicht so, dass der keine Ziele hat. Ja. Und der Geschäftsführer bricht seine Ziele letztendlich auch dann auf seine Mitarbeiter und auch auf den CIO unter. Aber es ist noch mal was anderes, in der Rolle des Geschäftsführers zu sein und letztendlich wirklich diese wirtschaftliche Verantwortung zu haben. Ja? Als Techniker, als ITler neigt man ein bisschen dazu zum Perfektionismus. Ja? Die Dinge müssen alle perfekt funktionieren, bis ins Kleinste. Das muss perfekt getestet sein, bevor das rausgeht. Ja, muss alles stimmen, von vorn bis hinten, ja. Natürlich, das ist auch ganz klar auch Aufgabe eines CIOs, dass er dafür Sorge trägt, dass letztendlich alle potenziellen Fehler, die entstehen können, nicht gemacht werden, beziehungsweise ausgiebig getestet wird, bevor das Produkt an den Markt geht. Ein Geschäftsführer hat vielleicht das Thema, dass er sagt, ja, ich muss nicht unbedingt immer eine perfekte Lösung liefern, ja, es kommt drauf an, ja. Wenn ich ein Wasserkraftwerk baue, haben wir früher im Verbund immer oft gesagt, da darf es keine Fehler geben. Ja, das ist klar. Bei einer Softwarelösung oder bei digitalen Services ist es durchaus so, dass ich sage, naja, es gibt einen POC oder es gibt eine Release 1, es gibt eine Release 2, 3 und es muss in der Release 1 nicht perfekt sein, sondern es stehen vielleicht andere Prioritäten im Vordergrund, wie Time to Market. Ja. Besser früher am Markt zu sein mit einer nicht perfekten Lösung, Thema 80-20, ja, dann auch vom Markt lernen und zu sagen, ja, wir haben also natürlich kommuniziert, ja, sagen wir, das ist jetzt die erste Release, vielleicht hat man auch letztendlich eine User Group, ja, der das kommuniziert wird, da holt man Feedback ein, kommen dann oft viele Dinge zurück, an die man selber nie gedacht hätte in der Organisation. Und die werden dann eingearbeitet in eine Release 2. Das heißt, als Geschäftsführer habe ich durchaus das Ziel zu sagen, wir müssen keine perfekte Lösung bauen, ja, beziehungsweise vielleicht nicht bis ins kleinste Detail im ersten Schritt schon das gesamte Budget verbraten, ja, sondern lieber was zurückhalten und sagen, bauen wir mal eine Lösung, die marktfähig ist, ja, kommunizieren wir, dass die nicht perfekt ist, behalten wir was im Hintergrund, um vielleicht die 20% danach noch zu lösen. Und vielleicht ist das auch noch einmal ein anderes Mindset, dass man sagt, gehen wir lieber vor am Markt, bevor ich die perfekte Lösung habe. Und da ist durchaus so, dass da zwei Welten ein bisschen aufeinandertreffen, dass der CIO sagt, naja, da fühle ich mich nicht wohl, dass man dann gemeinsam entscheidet, okay, jetzt ist aber ein Zeitpunkt oder jetzt hat man eine Lösung entwickelt, mit der man durchaus marktfähig ist.
Okay, und versetzen wir uns jetzt mal so in die erste Woche, in die ersten Monate rein, wo du jetzt Geschäftsführer geworden bist. Was waren dann so die größten Herausforderungen oder auch vielleicht ein neuer Blickwinkel, der sich hier aufgetan hat, was du dir vorher als CIO komplett anders vorgestellt hast?
Also als CIO fehlt oft oder manchmal, sagen wir mal so, das Verständnis, warum ein Geschäftsführer jetzt gerade so oder so agiert, ja, weil das vielleicht jetzt nicht technisch sauber ist oder ins technische Bild passt. Wenn ich meine ersten Tage, wie du sagst, Revue passieren lasse, gestartet mit, sag ich jetzt mal, mit einer Kaffeemaschine, ja, in einem leeren Büro sozusagen, ja, und das Thema, okay, woher bekomme ich jetzt gute Leute, die mich unterstützen? und die letztendlich die Strategie, die schon vorher feststand oder die gemeinsam entwickelt wurde, die mich dabei unterstützen, das umzusetzen. Das waren so meine ersten Tage. Das heißt, war sehr stark einmal viele Dinge, wo man schon davor ein Team hatte, die muss man jetzt selber lösen. Ja. Mhm. Ist durchaus auch noch einmal was einem hilft, den Blickwinkel zu weitern. Und da fängt es an von, ich weiß nicht, Küche einrichten mit Kaffee, Heferl und Geschirr und Besteck und was auch immer. Ja. Aber natürlich, das hat man schnell gelöst. Das Thema wird dann eher, okay, was brauche ich jetzt für Leute, die mich unterstützen? Mhm. Wie muss das aufgestellt sein? Wie muss das organisiert sein? Die ganzen Ausschreibungen. Aber wie ich eingangs schon erwähnt habe, Startup im geschützten Bereich, da geht es durchaus den jungen Startup-Leuten, sage ich jetzt einmal, oder die ein junges Unternehmen gründen, noch einmal weitaus schwieriger. In einem Konzern innerhalb der Burgenland Energie AG hast du es da vielleicht ein bisschen leichter. Es gibt andere Gesellschaften, es gibt Holdingbereiche, die einen unterstützen. Also der Kunden wird zum Glück relativ schnell sein und ich kann mir vorstellen, dass das am Markt noch einmal eine größere Herausforderung ist, als ich sie hatte. Trotzdem ist es so, es gibt uns knapp über ein Jahr. Also wir haben in diesem ersten Jahr schon viel umgesetzt. Mhm. Kann dann gerne auch noch ins Detail gehen. Aber das war halt der Vorteil. Wir hatten diese Unterstützung beim Start der Gesellschaft. Auch da sehr stark die Unterstützung der IT. Ja? Also wenn es dann eben geht, die Leute mit Hard- und Software auszustatten, das ist natürlich ganz schnell gegangen. Das ist überhaupt kein Thema. Aber auch wenn man die ersten Anforderungen einbringt, wenn man ja neu ist, sagt man ja, mein IT-Portfolio ist schon voll, jetzt kommst du auch noch daher, musst dich hinten anstellen. Aber da auch sicher als Aufgabe des Geschäftsführers zu sagen, naja, wo müssen wir jetzt Prioritäten setzen, wo kann man sich einbringen, wo gibt es vielleicht andere Themen, die man wichtiger sieht und das auch dem CIO letztendlich zu verkaufen und ihn mitzunehmen und zu sagen, gehen wir doch den Weg, ziehen wir das vielleicht vor, weil das wichtiger ist und auch wieder da dieses Mindset zu sagen, und es muss nicht perfekt sein beim ersten Mal.
Und hat dir diese Erfahrung als CIO genau in diesen Situationen dann weitergeholfen? Auf der einen Seite natürlich, dass man sich besser reinversetzen kann, wie fühlt sich jetzt der CIO, aber auf der anderen Seite natürlich auch diese Fähigkeiten, diese Skills, die du dir in den letzten Jahren als CIO angeeignet hast?
Ja, absolut. Also vielleicht meine Erfahrung ist oder meine Chefs sozusagen in meiner Historie waren alles keine ITler oder keine Techniker. Mhm. Ja, da war immer die Herausforderung, sage ich jetzt einmal, komplexe Dinge einfach auf den Punkt zu bringen, einfach zu erklären, am besten auf einer Folie, ja, in wenigen Sätzen schildern, was sind die Themen, was ist das Problem und natürlich auch Lösungsvorschläge zu bringen. Und das, um ehrlich zu sein, so einfach wie möglich erklärt und formuliert, ja, dass man auch den Geschäftsführer, den CEO mitnimmt. Und das ist vielleicht für viele IT-Leiter gar nicht so einfach. Ja. Mhm. Das ist sicher eine Herausforderung. Bei mir tut sich ein IT-Leiter vielleicht ein bisschen leichter. Ja. Also zum einen, sage ich einmal, kann ich schon auf einer anderen Ebene einsteigen. Ich war selber in dieser Rolle, ja. Ich habe das Verständnis für einen IT-Leiter oder Telekom-Leiter, einen CIO, besser. Ja. Ich glaube, man merkt das dann auch sehr schnell. Das Gegenüber merkt schnell, okay, da brauche ich jetzt nicht bei Adam und Eva anfangen sozusagen, sondern wir können schon auf einer anderen Ebene starten. Auf der anderen Seite, um ehrlich zu sein, kann ich dann auch mitreden. Ja. Also es wird dann schwer, mir, wie soll man sagen, Dinge zu verkaufen oder zu sagen, das ist jetzt zu komplex oder das wird nicht funktionieren oder das ist technisch nicht möglich. Ja. Da fühle ich mich dann relativ sicher, dass ich das ganz gut beurteilen kann, was technisch möglich ist. Beziehungsweise, wenn man in einem großen Konzern gearbeitet hat und schon viel gesehen hat und auch schon viel umgesetzt hat, hat man dann vielleicht schon oft Lösungen, wo der unmittelbare Kollege oder die Kollegin sagt, okay, diesen Fall hatten wir noch nicht und da kann ich mich vielleicht einbringen aus der Historie und sagen, ja, wir haben das damals so und so gelöst, was hältst du davon? Und du hast so, super Idee, gut, dass ich diesen Sparring-Partner habe, dass wir uns austauschen können und dass man diese Lösungen auch gemeinsam erarbeiten kann.
Und du hast vorher angesprochen, dass so in der Vergangenheit deine vorgesetzten Geschäftsführer eben nicht aus der IT gekommen sind. Jetzt wäre da mal spannend, siehst du denn diese ganze Thematik als notwendig an, dass ein Geschäftsführer heutzutage sich auch aus eigenen Stücken mit der Technologiewelt beschäftigen sollte?
Absolut. Ja. Es wird aus meiner Sicht immer schwieriger, ja, wenn man sagt, ich bin kein Techniker, ich kenne mich da nicht aus und ich muss mich auch nicht auskennen. Also ein Grundverständnis sollte schon da sein. Ja. Warum? Als klassischer aus der IT kommender, ja, tue mir heute schon schwer mit meinen Kindern über die neuen Apps zu diskutieren, ja, oder die neuen Funktionalitäten des neuen Handys. Ja. Und es ist einfach so, ja, unsere Jugend, unsere Kinder, die wachsen schon mit Technologie auf. Ja. Die sind quasi schon ein bisschen, sage ich mal, gezwungen, ja, sich damit zu beschäftigen. Und die lernen auch irrsinnig viel, ja, im Freundeskreis, über Netzwerke, über, ja, im Internet halt, über YouTube-Videos, was da alles gibt. Und wenn ich jetzt sage, als Vorgesetzter, ich verweigere mich dem, ja, und bin quasi nicht bereit für die neuen Kolleginnen und Kollegen, die letztendlich damit aufgewachsen sind, dann werde ich mir schwer tun, die zu verstehen. Und umgekehrt werden sich die schwer tun, ja, mit einem Chef umgehen zu können, der letztendlich nicht einmal von den Grundlagen eine Ahnung hat. Also ich empfehle schon jedem, sich mit dem zu beschäftigen, ja, zumindest mit neuen Trends und Technologien zu beschäftigen, weil es ändert sich so schnell, und sich dem zu verweigern, wäre aus meiner Sicht ein großer Fehler, weil das letztendlich dann auch Einfluss hat auf die eigene Führung. Ja, oder wie gehe ich mit den Mitarbeitern um und verstehe ich meine Mitarbeiter noch?
Und bleiben wir vielleicht gleich bei den Themen, du hast gerade gesagt, mit Trends beschäftigen oder sich auch mit anderen auszutauschen. Wie machst du denn das, dass du da am Laufenden bleibst? Tauschst du dich mit anderen CEOs, Geschäftsführern aus? Nutzt du da bestimmte Quellen? Wie gehst du da eben vor?
Also da gibt's zwei Schlagworte zu dem Thema. Das eine ist, was man heute sagt, du lebst in einer Bubble, ja. Jeder von uns lebt in irgendeiner Form in einer Bubble, hat halt die Freunde, das Netzwerk und so weiter und letztendlich auch mit den Leuten, die eine ähnliche Meinung und ein ähnliches Mindset haben. Und das zweite sind die Silos, ja, die man noch oft hat, speziell im Konzernumfeld. Ja. Vertrieb kümmert sich um den Vertrieb, ja. Die IT kümmert sich um die IT, die Erzeugung um die Erzeugung und so weiter. Und da gilt es, die Silos abzureißen sozusagen. Ja. Also Kommunikation ist wichtiger denn je, sich gegenseitig auszutauschen. Wie geht's dir? Was hast du für Themen? Was kennst du für Lösungen? Und das nicht innerhalb eines Konzerns und innerhalb von Fachbereichen, sondern auch darüber hinaus. Ja. Digitalisierung, umgehen mit Daten, das wird immer schwieriger, wenn man quasi seine Datenhaltung in einem Silo hat. Ja. Natürlich, Datenschutzgrundverordnung, ja, ich darf meine Daten nicht eins zu eins einfach so weitergeben, ja, ich brauche die Zustimmung von Kunden, das ist klar und das muss man sich halten, ja, aber das ist durchaus so, Digitalisierung funktioniert nicht, wenn man seine Daten in seinem eigenen Silo hält, ja, und nicht austauscht. Das heißt, Digitalisierung lebt davon, Daten auszutauschen, Informationen auszutauschen, und aus meiner Sicht ist das eine Grundlage, die man beherzigen muss, diese Informationen, diese Netzwerke zu pflegen und quasi über den Tellerrand, wie man so schön sagt, hinauszuschauen.
Und wir schauen jetzt auch nochmal über den Tellerrand hinaus. Du hast vorher erzählt, dass du in den ersten Monaten oder in den ersten 12 Monaten, glaube ich, waren es, einige Projekte schon angegangen bist, umgesetzt hast. Was waren da konkret die Beispiele, dass wir da vielleicht mal ein bisschen konkreter werden noch?
Ja, sehr gerne. Also das Erste war natürlich, es gibt viele Themen, die man angehen kann und man muss sich einmal fokussieren. Das heißt, was haben wir gemacht? Wir haben einen digitalen Masterplan entwickelt, wo wir mal gesagt haben, auf Grundlage der Strategie, wie schaut unsere Roadmap aus für die nächsten Monate und Jahre. Natürlich, für Monate tue ich mir noch leicht. Jahre sind in der Digitalisierung und in unserem heutigen Umfeld immer schwieriger. Aber letztendlich einen Ausblick, wie wir, mit welcher Roadmap wir mehr oder weniger unsere Ziele, die in der Strategie festgelegt sind, erreichen möchten. Wir haben diese Maßnahmen, die wir da identifiziert haben, dann letztendlich kategorisiert und in Stoßrichtungen eingeteilt. wir gesagt haben, es gibt gewisse Stoßrichtungen und wenn ich die befolge, dann erreiche ich mein Ziel und meine Strategie. Und Stoßrichtungen kann ich quasi nur erfüllen, wenn ich Maßnahmen umsetze. Ich habe es eingangs erwähnt und das ist mein ganz wichtiges Projekt. Ja. Das Thema ist CO2-Einsparung, das Thema ist Klimaneutralität. Wir sind noch dabei, aber das ist ein Thema, das wir haben, eine Plattform zu entwickeln, wo wir Leute zusammenbringen wollen, die alle das gleiche Ziel haben, nämlich Klimaneutralität und CO2-Einsparen. Die Politik spricht halt von den Pariser Klimazielen, ja, wo halt immer gesagt wird, man muss so und so viel Tonnen CO2 einsparen oder man muss die Erderwärmung bei einem Temperaturziel von X begrenzen. Ja. Aus meiner Sicht ist alles richtig, ja, aber die Bevölkerung, der Einzelne tut sich schwer zu sagen, ja, aber was soll die Industrie machen, ja, soll die Politik machen, aber was kann ich für einen Beitrag dazu leisten? Ja. Und unser Ziel ist wirklich, dem Endkunden ein Werkzeug in die Hand zu geben, konkret eine Webseite, eine App, ja, wo er das monitoren kann, wo er sich einstellen kann, wo er sagen kann, okay, wie gut bin ich schon, was mache ich heute, ja, was letztendlich CO2-Einsparung voranbringt, was kann ich noch tun und das auch messbar machen, ja, so wie man heute über seine Apple Watch oder was auch immer misst, wie viel Sport habe ich heute gemacht, wie viele Schritte, wie viel bin ich gelaufen, wie viel bin ich gerade gefahren, habe ich meinen Ring schon geschlossen sozusagen, das Ganze auf CO2-Einsparungsebene, also wirklich monitoren, was habe ich heute gemacht, habe ich heute CO2 eingespart oder habe ich eigentlich mehr in die Luft geblasen, als notwendig war, was kann ich vielleicht morgen machen, wie kann ich das kompensieren und das Ziel sollte sein, im Idealfall, dass jeder es schafft für sich, irgendwann klimaneutral zu sein und wenn alle klimaneutral sind, dann sind wir als Gruppe klimaneutral und dann sind wir alle dem Ziel näher. Vielleicht Thema ist, also wir haben es genannt, weiterdenker.at, eine Initiative vom Land Burgenland, von der Burgenland Energie, aber auch UNO-Organisation ist da dabei, viele Partner, die sich daran beteiligen. In den letzten Monaten sieht man auch in den Nachrichten, das ist immer wichtiger. Das Thema ist halt, CO2-Einsparen soll nicht nur, wie soll man sagen, eine Einschränkung sein, sondern es kann auch Spaß machen, es kann mehr Lebensqualität verwirklichen und ich kann auch Geld sparen. Das ist auch unser Ziel, dass wir das belohnen, das Ganze. Ja. Also App ist zwar nett und Monitoring ist nett, aber wenn ich jetzt zum Beispiel sage, okay, was bringt mir das persönlich? Ja? Wir wollen dort einführen, dass man dort Punkte sammeln kann, dass je mehr Punkte man sammelt, desto mehr Vorteile bei Partnern kann man generieren. Da können Partner mitmachen, sich einbringen und sagen, okay, was können wir für Produkte potenziellen Kunden anbieten, die ihnen dabei helfen, CO2 einzusparen. Mhm. Und ich glaube, dass das eine gute Community werden kann, wo wir als Green Technology GmbH unseren Beitrag leisten, wo wir glauben, dass wir da eine Community aufbauen können und wo Leute da mitmachen, Partner mitmachen und wir gemeinsam dieses Ziel erreichen. So, das war jetzt ein bisschen ausführlicher. Eine Maßnahme geht noch ein bisschen weiter, geht aber alles letztendlich um dieses Thema Klimaneutralität. Eine zweite App, sozusagen Funktionalität, Maßnahme, um die wir uns gerade kümmern, ist das Thema Energieeffizienz. Ja. Auch da, was kann ich in meinem Haushalt tun, ja, um ja, Energie zu sparen? Also da geht es natürlich, wenn ich es schaffe, zum Beispiel raus aus Öl und Gas, spare ich auch wieder CO2 ein, aber auch da kann ich mir Kosten einsparen und vor allem, ich kann Energie sparen. Auch das wieder, könnte man sagen, ist ja nicht so schwer, ich drehe meine Heizung im Winter auf 16 Grad runter und ziehe mir 3 Pullover an. Ja. Gibt aber auch zum Glück andere Maßnahmen. Ja. Und da arbeiten wir auch mit anderen Startups zusammen, die da schon Lösungen haben. Wir wollen das quasi in unser Ökosystem auch integrieren und da dem Endkunden digitale Lösungen zur Verfügung stellen, wo sie ihren Haushalt managen können. Ja? Mhm. Stichwort PV-Anlage, Strom selbst erzeugen, Unabhängigkeit, Wärmepumpe, einen Speicher dazu, Ladelösungen, ja, für mein E-Auto und so weiter. Also ich glaube, dass da noch viel Potenzial ist und dass uns da die Digitalisierung, die künstliche Intelligenz, wie es so schön gesagt wird, die Algorithmen helfen können, dass man seinen Haushalt auch noch einmal managen kann. Und auch da wollen wir Lösungen den Kunden zur Verfügung stellen, die sie dabei unterstützen, das zu monitoren und auch letztendlich über den Algorithmus die Energiesparung zu bringen, ohne dass man gleich wieder Komforteinbußen hat, so wie eingangs erwähnt, dass ich mir 3 Pullover anziehen muss. Also auch da kann ich sagen, da gibt es schon gute Lösungen und wir wollen die in Kürze dann auf den Markt bringen und unseren Kunden zur Verfügung stellen.
Extrem spannend auf jeden Fall. Und wir kommen jetzt auch schon zum Schluss. Deswegen wäre jetzt nochmal spannend, wenn wir einfach so diese zwei Perspektiven nochmal ganz kurz einnehmen. Das heißt, erste Perspektive, was würdest du einen CIO empfehlen, um den Geschäftsführer besser zu verstehen? Und zweite Perspektive, was würdest du auch ein konkreter Tipp einen Geschäftsführer empfehlen, um den CIO besser zu verstehen?
Ist natürlich abhängig davon, wie ist das aktuelle Verhältnis und was kann ich tun, um das Verhältnis zu verbessern. Ich glaube, das, was ich erwähnt habe, ich kann nur jedem CIO empfehlen, zu versuchen, die Dinge einfach auf den Punkt zu bringen, zu erklären und die Vorteile von Lösungen in einfachen und kurzen Slides und Präsentationen dem Geschäftsführer näher zu bringen. Geschäftsführer haben oft wenig Zeit, viele Termine, also die sind sehr froh, wenn man in kürzester Zeit Dinge auf den Punkt bringt. Ja, nicht zu sehr fachsimpeln, ja, oder zu glauben, wenn man da viele Fachbegriffe verwendet und so weiter, dann ist man schneller draußen. Ja, auch der Geschäftsführer sagt, wenn ich es nicht verstehe, kann ich es nicht entscheiden. Aber auch als IT-Leiter, als CIO einfordern vom Geschäftsführer, dass man sich einbringen kann. Ja, also wieder abhängig vom Geschäftsführer, was hat er für einen Führungsstil, was hat er für ein Mindset, um zu sagen, die Zeiten sind vorbei, dass die IT als reiner Dienstleister und Umsetzer von Anforderungen da ist, sondern die IT hat die Expertise für sich einzubringen. Es ist heute, beruhen viele Dinge oder die meisten Dinge auf Technologie. Ja. Jeder Geschäftsführer, jeder CEO ist gut beraten, auf seinen IT-Leiter zu hören, auf die Expertise der IT-Mitarbeiter zu hören. Und ich kann nur sagen, aus meiner Warte, die IT-Mitarbeiter werden es ihm danken, weil die nur darauf brennen, ja, da Teil des Ganzen zu sein, Teil der Wertschöpfungskette zu sein und die Expertise einzubringen, um letztendlich das gemeinsame Ziel, nämlich dem Endkunden, ja, tolle Lösungen zu bieten, den Endkunden zufriedenzustellen, dann gemeinsam zu sagen, das haben wir gemeinsam entwickelt, der Kunde ist happy, das Unternehmen ist happy, das Unternehmen verdient Geld und wir haben es gemeinsam geschafft. Ja? Also das ist einmal das Thema des IT-Leiters zum Geschäftsführer. Umgekehrt natürlich muss der Geschäftsführer auch das Vertrauen dem IT-Leiter geben, ja? Zu sagen, ich vertraue dir, ich weiß, dass du das kannst, dass du das Potenzial hast. Und ich gebe dir die Werkzeuge in die Hand, um das umzusetzen, was ich vorher beschrieben habe. Also es soll auch die Erwartungshaltung da sein und die Einladung da sein, dass sich die IT mehr einbringen kann. Ja, dass man in der Organisation, im Arbeiten, ja, diesen Change macht, wie man so gern sagt. Weil es hat sich einfach geändert, zum Glück. Und ich bin überzeugt, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden es dem Geschäftsführer danken. Ja. Die werden vielleicht motivierter sein, die werden für die Themen mehr brennen, wenn sie selber dahinter stehen. Und letztendlich, der Geschäftsführer ist verantwortlich fürs Geschäft. Kann man glauben, wenn er es schafft, quasi sein Team dahinter so zu motivieren, dass die alle für eine Lösung brennen, dass dann letztendlich auch die Wirtschaftlichkeit da ist und der Erfolg sich einstellen wird.
Stefan, ich sage herzlichen Dank, dass du da warst und alles Gute.
Vielen Dank für die Einladung, hat Spaß gemacht. Und ja, gerne wieder. Ich hoffe, es war für die Zuhörerinnen und Zuhörer was Spannendes dabei.
Das war wieder eine Folge von The State of Process Automation. Schön, dass du wieder mit dabei warst. Und es ist wirklich unglaublich, wie schnell die Community rund um State of Process Automation aktuell wächst. Mittlerweile sind es mehr als 1000 Personen, die hier regelmäßig zuhören. Und deshalb möchte ich diesen Moment kurz nutzen, um einfach mal Danke zu sagen. Danke, dass du dir diese Folge angehört hast. Danke, dass du vielleicht schon länger mit dabei bist. Und es würde mir extrem viel bedeuten, wenn du bereits das ein oder andere Learning aus den Gesprächen mitnehmen konntest dass du diese Folge oder den Podcast mit einem Kollegen oder einem Freund oder Freundin teilst. Denn dadurch können noch mehr Personen von den Gesprächen profitieren und deshalb sage ich jetzt schon mal vielen Dank dafür. Und wenn du es noch nicht getan hast, abonniere unbedingt den Podcast auf Spotify, Apple oder Google, dass du auch zukünftig keine weitere Folge verpassen wirst. Und wir hören uns in der nächsten Folge von The State of Process Automation.